Die Omas gegen rechts gehen natürlich viele gegen den Strich, weil wir den Finger auf eine brennende Wunde legen. Und diese Wunde heißt Achtung vor dem Rechtsextremismus.
Wie können wir Polarisierung begegnen und Europa stärken? Hi, ich bin Mushta Scherzada und das ist Gesellschaft besser machen, ein Podcast der Körber Stiftung. Hier spreche ich alle zwei Wochen mit verschiedenen Menschen, die genau diese Fragen bewegen. Politisches Engagement wird in der öffentlichen Wahrnehmung in erster Linie oft mit jungen Menschen assoziiert, mit Studierenden, Schülerbewegungen wie Fridays for Future oder aktivistischen Content-Creatern auf Social Media. Doch eigentlich kennt gesellschaftlicher Einsatz kein Alter. Und irgendwie ist es ja naheliegend, dass auch diejenigen mit der größten Lebenserfahrung wissen, wofür es sich lohnt, die eigene Stimme zu erheben. Meine heutige Gesprächspartnerin weiß genau, wovon ich spreche. Monika Salzer. Sie ist Psychotherapeutin, Theologin und Autorin. Bekannt wurde sie vor allem als Gründerin der zivilgesellschaftlichen Initiative Omas gegen Rechts. Was 2017 als kleine lokale Facebook-Gruppe begann, entwickelte sich schnell zu einer europaweiten Bewegung. Rund 40.000 ältere Frauen und inzwischen auch Männer engagieren sich gegen Rechtsextremismus und für demokratische Werte. Welchen Impact die Bewegung heute hat und wie zivilgesellschaftliches Engagement dazu beitragen kann, Polarisierung zu begegnen, darüber sprechen wir heute. Ganz herzlich willkommen, Monika Salzer.
Vielen Dank.
Was waren denn damals eigentlich Ihre persönlichen Beweggründe, Omas gegen Rechts zu gründen? Gab es ein konkretes Ereignis, wo Sie gedacht haben, jetzt reicht's, jetzt mache ich diese Facebook-Gruppe mal auf und schaue, was passiert?
Ja, es war die vergangene Wahl, die Nationalratswahl und die Tatsache, dass eine rechtsextreme Partei in die Regierung kommen wird, nämlich die FPÖ. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, ich kann es nicht mehr ertragen. Ich habe schon einmal die FPÖ in der Regierung erlebt, sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg in der jetzigen Republik. Und das war ein Desaster. Und meine Vorfahrinnen, muss ich sagen, waren sehr tapfere und kampfbereite Frauen. Und ich habe mir gedacht, die haben sich in den 30er Jahren viel mehr getraut als wir uns heute, weil das war damals gefährlich, in einer sozialistischen Partei zum Beispiel Mitglied zu sein während des Ständestaats. Und die haben sich dann im Taubenzüchterverein getroffen, damit das nicht auffliegt, dass sie konspirieren. Und dann ist mir der Slogan eingefallen, alt sein heißt nicht stumm sein. Als ältere Menschen können wir noch sehr viel bewegen und unsere Stimme erheben. Wir haben Zeit, wir haben Lebenserfahrung, wir haben Beziehung zu jungen Menschen, für die wir ja auch auf die Straße gehen. Es geht nicht um uns.
Und dann war aber auch sofort klar, ich mache das jetzt über Facebook?
Ja, dann habe ich mir gedacht, eine Gruppe in Facebook zu installieren mit dem Foto meiner Urgroßmutter, die eine kampfbereite Hebamme war. Und das ist ja ganz einfach. Und das habe ich auch gemacht.
Man muss ja auch sagen, dass die Figur der politischen Oma eigentlich kaum Teil des gesellschaftlichen Selbstbildes war. Erinnern Sie sich noch an die ersten Reaktionen dann, nachdem Sie die Facebook-Gruppe gegründet haben, vielleicht auch so im persönlichen Umfeld?
Ja, es hat sofort gezündet. Also ich habe auch Lob in meiner Familie bekommen. Die Kinder haben begonnen, unser erstes Lied zu singen und haben das sehr schön gefunden. Omas, Omas, uns braucht das ganze Land. Wir kämpfen für die Kinder und machen Widerstand. War das der Text und das haben sie dann sehr gern gesungen. Wir kämpfen für die Kinder und das ist es auch. Ja, wir kämpfen nicht für uns. Es geht nicht um uns, sondern wir haben den Überblick über 5 Generationen. Wir haben unsere Großeltern erlebt, wir haben unsere Eltern erlebt, wir sind selber eine Generation, wir haben Kinder und Enkelkinder. Das heißt, es sind 5 Generationen und die Erfahrungen unserer Eltern, also wir sind all die meisten Nachkriegsgeborene, möchte ich niemandem gönnen. Ja, das war schrecklich. So lange Krieg. Meine Mutter hat immer gesagt, meine ganze Jugend war Krieg. Meine Kinder sollen keinen Krieg erleben. Meine Enkelkinder auch nicht. Und jetzt haben wir leider einen Krieg wieder ganz nahe.
Das stimmt. Aber Sie haben ja von Anfang an gesagt, uns geht es um die jungen Menschen. Wir wollen auch was zurückgeben. Wir wollen den Jugendlichen und den Kindern was für deren Zukunft tun. Gleichzeitig brechen Sie aber auch mit diesem Klischee. Sie haben ja selbst mal gesagt, wir sind nicht die strickenden Braven hinterm Herd, die Apfelstrudel backen, sondern eine politische Kraft. Ging es auch darum, dieses Klischee zu widerlegen?
Ja, absolut. Ja, also mein Gedanke, was wird sein im November, demonstrieren gehen, sind alle grau und schwarz und dunkel. Wir werden uns nicht abheben. Und dadurch dadurch haben wir diese Hauben erfunden in Wien. Zumindest und in Österreich gehen wir mit diesen Omas-Hauben und Schilder und Schirme, damit die Leute sehen, aha, das sind andere.
Können Sie zu den Hauben noch mal einen Satz mehr sagen, für alle, die es nicht wissen?
Ja, das ist entlehnt an die Pussyhats, und zwar hat in New York 1 Million Frauen demonstriert gegen Trump, damals schon Trump 1, weil er eine frauenfeindliche Bemerkung gemacht hat, und sie haben dann diese Hauben in rosa gestrickt, die gehen ganz einfach zu stricken, und sind damit auf die Straße gegangen als Demonstration gegen Trump, und wir haben die wieder ausgegraben und mit verschiedenen Farben halt dann gefüllt.
Ja, und dann ist eben aus dieser anfänglich kleinen lokalen Gruppe bei Facebook relativ schnell eine wirklich große, mittlerweile auch europaweite Bewegung herangewachsen. Das ist eine Graswurzelbewegung. Wie ist es Ihnen gelungen, so viele Menschen zu mobilisieren, und welche Rolle haben auch digitale Räume dabei gespielt?
Ja, wir haben die Omas gegen Rechts, also ich habe sie 2017 gegründet. Und im November und 2 Monate später hat durch einen Zeitungsartikel Anna Ohnweiler und Gerda Smorer aus Deutschland, eine im Süden, eine im Norden, diese Idee aufgenommen, und sie haben uns versichert, sie werden unsere Statuten mittragen, unser Logo vor allem, und sie werden sich genauso ausrichten. Und damit war sozusagen der Beginn dieser riesigen Protestbewegung der deutschen Omas, weil in Österreich ist er viel kleiner, aber in Deutschland sind das jetzt angeblich 40.000 Frauen, die fast in jedem Dorf demonstrieren gehen und auf die Straße gehen, die Stimme erheben. Das ist ein unglaublich befreiender Akt, muss man sagen. Ja. Und er macht auch gesund, weil Frauen, die von der Gesellschaft nicht mehr so geachtet sind, weil sie nicht mehr im gebärfähigen Alter sind, kann man sagen, und die nur dazu da sind, eben laut Internet Apfelstrudel zu backen und Geld herzugeben, dass die wieder eine politische, öffentliche Kraft werden, das hätte sich niemand gedacht, aber mittlerweile ist das ja in Deutschland so weit gediehen, dass auch ein Herr Merz es notwendig hat, Fragen an die Zivilgesellschaft zu stellen und zu insinuieren, dass die Omas Geld bekommen.
Ja, das hätte ich jetzt als nächstes angesprochen. Das war 2025. Da gab es von der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag eine kleine Anfrage zur staatlichen Förderung von NGOs. Wir haben es, glaube ich, alle mitbekommen. 25 Fragen wurden zu den Omas gegen Rechts formuliert, und der Verein wurde als besonders umstrittenes Beispiel bezeichnet. Jetzt muss man dazu sagen, dass solche Anfragen ein legitimes parlamentarisches Kontrollinstrument sind, aber die Anfrage war ja wirklich tatsächlich zum Teil schlecht recherchiert. Die Omas gegen Rechts sind nicht gemeinnützig organisiert und erhalten keine staatliche Förderung. Ganz viele zivilgesellschaftliche Organisationen wurden damit aber an den Pranger gestellt und unter Generalverdacht. Wie haben Sie diese Debatte damals erlebt, sowohl persönlich als Monika Salzer als auch als Gründerin?
Naja, ich habe es analytisch erlebt. Jede autoritäre Regierung greift die Zivilgesellschaft als erstes an. Dazu gibt es wissenschaftliche Expertisen. Das heißt, aha, Deutschland geht nach rechts, wird autoritärer, und die ersten, die man angreift, ist eigentlich die Zivilgesellschaft, ist ein Gegenüber zur Regierung. Ja, sie sind kritisch, sie wollen das, was die Regierung noch nicht erfüllt. Gerade im sozialen Bereich auch gibt es ganz viele zivilgesellschaftliche Organisationen, wie die Caritas oder die Diakonie und andere. Und die Omas gegen Rechts gehen natürlich viele gegen den Strich, weil wir den Finger auf eine brennende Wunde legen. Und diese Wunde heißt Achtung vor dem Rechtsextremismus. Weil der Rechtsextremismus in Form der AfD und der FPÖ sagt immer, sie wollen das System zerschlagen. Und das System ist die Demokratie. Das heißt, auch Herr Merz sollte aufpassen.
Aber das Ziel von Herrn Merz ist es ja sicherlich nicht, die Demokratie zu zerschlagen.
Wenn er die Zivilgesellschaft schwächt, gibt er denen Recht, die nach rechts schielen.
Sie haben ja damals auch wie heute stark und deutlich und laut Kritik geäußert an dieser Anfrage. Könnte man jetzt auch überlegen, ob es eine andere Strategie gegeben hätte, zum Beispiel die Fragen zu beantworten und damit auch die Schwächen dieser inhaltlich nicht wirklich korrekten Anfrage offenzulegen?
Ja, die wurden ja auch beantwortet durch verschiedene Organisationen. Aber das, was uns bis heute nachhinkt, ist diese Unterstellung, wir werden bezahlt. Wir sind alle ehrenamtliche ältere Frauen, die ihr Bestes geben. Und ich finde, ein Staat hat die Aufgabe, zivilgesellschaftliche Initiativen zu schätzen, zu würdigen und sich dafür zu bedanken. Ja, weil wir sind ja sozusagen die Mahnerinnen. Wir wissen, was sein kann und wir wollen unsere Enkelkinder in eine gute Zukunft führen.
Und würden Sie sagen, diese Debatte hat Ihrer Bewegung in irgendeiner Form geschadet?
Na, auf der einen Seite hat sie auch genutzt, weil wir haben viel mehr Mitglieder. Also viele sind aufgewacht. Und auf der anderen Seite, ja, ist die Unterstellung, wir nehmen Geld, einfach nicht lustig. Das ist unerhört.
Das klingt aber eher so, als hätte Ihnen das genützt, wenn Sie dadurch viele neue Mitglieder gewonnen haben.
Schauen Sie, in der politischen Debatte nützt es nicht, wenn man etwas behauptet, was nicht wahr ist. Also da kann ich nicht sagen, das hat uns genützt. Das war ein Schlag.
Hat sich das Verhältnis zwischen Politik und zivilgesellschaftlichen Initiativen durch diese Debatte verändert, würden Sie das schon sagen?
Ja, die Politik hat sich verändert, weil es gibt ja auch viele Initiativen für Flüchtlinge, viele Initiativen, die aufzeigen, dass in den Grenzen Europas sehr wohl Unrecht geschieht, ja, auch nach europäischem Recht. Insofern.
Aber haben Sie das Gefühl, Sie stehen jetzt stärker unter Beobachtung?
Wir als Omas gegen rechts nicht, nein.
Okay.
Wir stehen nicht stärker unter Beobachtung und wir haben vor allem keine Angst.
Das
wir
ist
haben
sehr gut.
Keine Angst. Ja. Uns kann niemand was machen. Wir sind weder von einem Chef abhängig, noch sind wir erpressbar, weil unsere Kinder sind erwachsen. Unsere Enkelkinder sind nicht mehr unsere ureigenste Verantwortung, Verantwortung der Eltern. Wir tun, was wir können. Aber wenn wir nebenbei noch politisch aktiv sind, kann uns das ja kein Mensch verbieten. Das ist ja der Sinn der Demokratie, dass jede und jeder sich zu Wort melden darf.
Und Sie haben ja gerade selbst gesagt, durch diese ganze Debatte nach der Kleinen Anfrage sind viele Menschen aufgewacht, sind auf sie zugekommen, haben sich angeschlossen. Seit 9 Jahren gibt es die Omas gegen rechts mittlerweile. Und in diesen 9 Jahren ist ja auch unheimlich viel passiert, also auch politisch, wenn man auf die Welt schaut, was gerade los ist. Hat sich die Bedeutung im Laufe der Jahre verändert und auch das Engagement der Menschen?
Na, wir sind im 9. Jahr und leider ist das, was ich gedacht habe vor 9 Jahren, dass wir kämpfen müssen gegen den Rechtsextremismus, hat sich in einer Weise verschärft, dass ich es nicht wahrhaben kann. Ja? Also es ist unglaublich, wie die Welt nach rechts gewandert ist, auch Europa. Und die Art und Weise, wie die Menschenrechte ausgehöhlt werden, das bringt schon zu denken. Und ich bin stolz auf alle älteren Frauen und manche Männer auch, die sagen, sie wollen die Menschenrechte schützen und die Demokratie basiert auf den Menschenrechten. Jeder Mensch ist gleich an Rechten und an Würde. Ja, das muss man doch umsetzen. Da bin ich keine Träumerin, da bin ich Realistin.
Und können Sie es nachvollziehen, wenn Menschen in der heutigen Situation sagen, ich fühle mich ohnmächtig. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist einfach zu viele Krisen auf der ganzen Welt. Was bringt dieses Engagement überhaupt noch? Es wird doch sowieso alles nur viel schlimmer.
Ja, also was bringt das, auf der Straße zu stehen oder zu demonstrieren, haben wir von Anfang an gehört. Wenn es schon niemandem was bringt, was ich nicht glaube, weil die Jugend hat das sehr gut gefunden und wir sind eine Stütze der jungen Menschen, die demonstrieren gehen und die sich mit dem Status quo nicht abfinden können. Aber es bringt auch uns was. Ja, viele ältere Menschen sind aktiver geworden, mischen sich in den täglichen Dialog ein und haben den Eindruck, sie können mitgestalten. Und sonst wären nicht 40.000 Frauen und manche Männer in Deutschland aktiv. Sie wären es nicht. Das heißt, es ist ein Urbedürfnis zu sehen, in welche Abgründe wir schlittern könnten und etwas dagegen zu tun.
Aber können Sie diese Ohnmacht nachvollziehen und wie kann man der begegnen?
Also die Ohnmacht teilt sich in verschiedene Bereiche. Angesichts der Weltsituation fühle ich auch das Gefühl weniger von Ohnmacht als von Angst. Angesichts innenpolitischer Themen fühle ich nicht das Gefühl von Ohnmacht, sondern da können wir aufstehen und etwas dagegen tun. Also in Europa fühle ich keine Ohnmacht, sondern es liegt an jedem einzelnen Menschen, Wählerin und Wähler, nicht diese Parteien zu wählen, die Europa abschaffen wollen. Sie wollen Europa abschaffen, sie wollen die Demokratie abschaffen, sie wollen den Diskurs abschaffen, weil diese Geschichte, man traut sich ja heute nichts mehr sagen. Das kommt daher, dass alles polarisiert wird. Das Positivste an der Demokratie ist, dass verschiedene Lager miteinander ein Ziel aushandeln müssen. Ja, sie müssen sich an einen Tisch setzen und der eine muss ein bisschen nachgeben und der andere muss ein bisschen nachgeben. Das nennt man Diskurs und Kompromiss, und wenn diese Qualität abhanden kommt, das heißt eine Partei, die sagt, alles, was wir sagen, ist richtig und alles andere ist falsch und wird gehetzt, die ist nicht diskursfähig und somit zerschlägt sie die demokratischen Diskurse.
Und welchen Teil können die Omas gegen Rechts als Bewegung dazu beitragen, damit eben dieser Diskurs auch wieder stattfindet, wo sich beide Lager an einen Tisch setzen und einen Kompromiss finden, um die Demokratie zu erhalten?
Ja, wir sind nicht das Christkind, aber wir zeigen es vor, dass wir Themen aufzeigen und die Politik ermahnen, und sonst gäbe es auch nicht so viel Widerstand gegen uns. Ja, es sind ja genug Drohungen und Hassmails, die wir bekommen. Das heißt, wir haben den Finger schon auf der Wunde.
Aber Hassmails und Drohungen klingt ja jetzt erstmal noch nach einer noch stärkeren Polarisierung.
Wir können es nicht schaffen, was die Gesellschaft nicht schafft. Ja, die Gesellschaft muss schaffen, dass es zu mehr Diskursplattformen kommt. Wir können nur aufzeigen, dass der Status quo so nicht haltbar ist. Und dass die Mitteparteien nach rechts schlendern und nach rechts schauen und nach rechts blicken, ist eine Katastrophe. Weil wenn die Mitte der Gesellschaft nach rechts wandert, dann wird Krieg sein. Ja? Rechtsextreme Parteien bedeuten immer Kampf. Das sieht man ja auch im Osten Deutschlands, ja? Wie kampfbereit diese Leute sind.
Und gibt es auch oder gab es einen konkreten Moment, wo Sie gedacht haben, ja, genau dafür mache ich das. Das ist jetzt ein Erfolg der Omas gegen Rechts.
Es gab viele Momente, natürlich. Es ist jeder Tag, an dem wir auf der Straße stehen, zum Beispiel unsere Mahnwache, Flucht ist ein Menschenrecht, ohne Menschenrechte keine Demokratie, ist sinnvoll. Ja, ich könnte stattdessen im Lehnstuhl sitzen, ein Buch lesen oder Kekse backen. Nein, ich stelle mich hin und warne unsere Regierung und sage, wir können das nicht akzeptieren, die Pushbacks an den Grenzen Europas. Das ist brutal, das ist Gewalt. Ja, wir leben in einer Demokratie, die gewaltsam gegenüber Menschen ist, die auf der Flucht sind. Und das ist die Frage, ist das richtig oder falsch? Sie werden mir die Antwort geben.
Falsch. Sie sind eine wirklich laute und mahnende und auch wichtige Stimme. Aber fragen Sie sich auch manchmal, wofür mache ich das eigentlich?
Nie. Also entweder habe ich eine innere Mission, aber wir sind eine Generation, die nach dem Krieg geboren wurde, die von ihren Eltern gehört hat, welche Schrecken der Zweite Weltkrieg war, wie grauenhaft Familien gelitten haben. Und wir haben in unser Stammbuch geschrieben bekommen, ihr seid verantwortlich für diese Gesellschaft. Diese Verantwortung spüre ich. Und egal was passiert, ich werde mich dieser Verantwortung stellen.
Und wie schaffen wir es jetzt, einen anderen Menschen ihrer Generation zu überzeugen, die sagt, ich fühle mich ohnmächtig, ich packe das nicht, meine Stimme ist nicht wichtig, es gibt genügend junge Menschen, die sich engagieren. Wie schaffen Sie es, so eine Person zu überzeugen? Weil nicht jeder hat diese Motivation und diese Stärke, die Sie mitbringen.
Ja, ich kann nur sagen, gib die Depression im Klo ab und steh auf. Weil es ist ja ein absolut depressiver Spruch. Ja, ich bin so ohnmächtig. Ja, mei.
Ja, aber wie soll ich denn eine Depression im Klo runterspielen?
Nein, da habe ich, ich muss sagen, wir müssen aufstehen, wir müssen das
abschütteln. Ich gebe Ihnen völlig recht, aber ich frage mich nur, wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, nee, wozu das alles? Da, wie, Sie müssen die Menschen ja anstecken mit dieser wunderbaren Energie, die Sie mitbringen.
Ja, ich habe doch eine Verantwortung in dieser Welt.
Das meine ich.
Ja, für die Kinder und Enkelkinder oder Kinder und Enkelkinder anderer. Aber ein Staat kann doch nur funktionieren, wenn es auch eine Zukunft in diesem Staat geht. Und die Zukunft ist die Jugend. Das heißt, wir sind für die Jugend verantwortlich. Wir müssen ihnen auch ein Vorbild liefern. Viele, viele junge Menschen sagen zu uns, dass es euch gibt, das ist wunderbar, wenn ich einmal alt bin, will ich Oma gegen rechts werden oder sein. Und das ist so nett. Ja? Bei unserer ersten Demo ist ein junger Mann zu mir gekommen und hat gesagt, kann ich auch so einen Button haben für meine Oma? Und wir sind das Backup der Jugend. Sind Großeltern immer. Ja, die Eltern sind beschäftigt mit dem täglichen Kampf, mit Job und mit Nahrungserwerb und mit Kindererziehung. Aber die Großeltern stellen sowas wie eine Ressource dar. Und gestern hat wieder jemand gesagt, Oma, sie kann sich nicht damit identifizieren. Es ist ein Generationenbegriff. Ja, wir sind die Generation der Omas. Wir müssen nicht eigene leibliche Kinder haben oder Enkelkinder. Und es ist die Aufgabe dieser Generation, für das Wohl der Familie zu sorgen. So ist es. War immer schon so.
Was haben die Omas gegen rechts als nächstes geplant? Also gerade in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen. Ihr seid jetzt europaweit vernetzt?
Ja, wir gründen jetzt einen europaweiten Verein und wir werden schauen, dass wir in möglichst vielen Ländern auch Interessierte zusammenbringen können, vernetzen. Also Vernetzung ist eigentlich das nächste Ziel, dass wir uns mit der Schweiz mehr vernetzen, mit Italien, mit Holland gibt es auch Interesse und einige andere Länder.
Auch in Osteuropa?
In Polen gibt es eine Gruppe, ja. Und in Amerika gibt es auch Interesse. Das ist der nächste Schritt und das soll etwas Einfaches werden, aber Kommunikatives und eine Vernetzung.
Digital dann vermutlich?
Ja, jenseits von Machtspielen und Wichtigkeiten eine größere Plattform herstellen.
Und diese digitale Vernetzung der verschiedenen Gruppen, geht es da primär um Informationen?
Ja.
Oder auch um Vernetzung, die Mobilisierung der Menschen?
Um Bestätigung, um Information, um gemeinsamen Austausch über Ziele, über neue vielleicht Formen des Protests. Es kann ja noch was entwickelt werden. Wir haben zum Beispiel in Wien eine Gruppe, die heißt Omas on Stage. In der Steiermark haben sie jetzt einen Berchtenlauf im Fasching gemacht, um die Unmenschlichkeit auszutreiben. Das war ein Riesentheater. Die Krampusvereine haben protestiert. Dass die alten Damen und Frauen sich wagen, sich als Berchten zu verkleiden. Und in Deutschland gibt es ganz, ganz viele Initiativen, die ich jetzt gar nicht alle kenne, aber wir müssen weiterdenken.
Und Facebook hat eine sehr große Rolle gespielt bei Ihrer ganzen Bewegung. Sie sind auch große Befürworterin des Internets.
Ja, natürlich, weil ohne Internet gäbe es uns nicht. Wir können uns vernetzen, wir können Termine ausmachen. Ich habe selber, glaube ich, 8 Kanäle, auf denen ich kommuniziere.
Kann man erwarten, dass andere Omas und Opas das auch so selbstverständlich hinbekommen wie Sie?
Es ist jedem älteren Menschen möglich, einen jüngeren Menschen zu fragen und um Hilfe zu bitten. Ja? Und so kompliziert ist es nicht. Also jeder Mensch kann damit auch einen Kontakt zur Jugend herstellen. Und ich finde das enorm wichtig. Es darf nicht so sein, dass die Gesellschaft sich immer mehr spaltet in Jung und Alt und Reich und Arm. Das darf nicht sein.
Es ist eine gemeinsame Aufgabe, da gebe ich Ihnen recht. Und ich glaube, es ist eher diese Hürde zu überwinden, dass das alles recht kompliziert wirkt, was es am Ende des Tages tatsächlich
ist. Junge Menschen kompliziert. Das ist ein Vorurteil, dass man glaubt, Ältere können das nicht und Junge können es. Mir hat letztens meine Schwiegertochter erzählt, sie braucht 10 Schritte, um in einer internationalen Firma zu einer Anleitung, zu einem, wie nennt man das, ein Zeitmanagement zum Beispiel, so eine Applikation. Ja? Also das sind unglaublich viele Schritte, dass sie selbst als Mitarbeiterin diese Applikation öffnen kann. Und dann haben wir sehr gelacht und ich habe gesagt, du, das muss ich jetzt filmen. Und sie hat gesagt, nein, sie will nicht, dass ich das filme. Aber im Grunde genommen ist das unglaublich. Also auch jüngere Menschen leiden unter der Komplexität.
Oh ja, da kann ich Ihnen recht geben. Frau Salzer, ich hätte noch eine persönliche Frage. Sie wirken sehr positiv und optimistisch und voller Energie. Was gibt Ihnen in diesen Zeiten, in denen wir ja gerade leben, Hoffnung? Und was macht Ihnen auch Mut, weiterzumachen? Also diese Kampfbereitschaft.
Na, ich glaube, dass wenn man das Leben als positiv sieht, dass ich leben kann überhaupt, dass ich lebe, dann habe ich die Hoffnung dabei. Ja? Weil ich kann ja nur leben, wenn ich an den nächsten Tag glaube. Und wenn ich an den nächsten Tag nicht glaube, werde ich sehr traurig sein. Und das Leben an sich ist lebenswert. Mein Vater hat immer gesagt, das Leben ist wunderbar. Ja? Herrlich, hat er gesagt. Das Leben ist herrlich. Je älter er geworden ist, desto mehr hat er immer gesagt, das Leben ist herrlich. Also vielleicht habe ich das von ihm geerbt, aber wir haben ja nur das Leben. Das ist das Einzige, was zur Verfügung steht und das kann ich heute positiv oder negativ gestalten. Ja? Aber das Wichtigste ist, glaube ich, die innere Haltung. Weniger was um mich herum ist, sondern eine innere Haltung. Und vielleicht bin ich da aufgrund meiner theologischen Vorbildung auch habe ich gelernt, dankbar zu sein.
Das ist ein großes Geschenk, weil ich glaube, dass viele ältere Menschen auch sehr viel Frust mit sich tragen und eben genau das, was sie gerade beschreiben, diese Haltung nicht unbedingt so.
Ich verstehe das auch, eine Lebensenttäuschung, aber die Verantwortung hat jeder Mensch, die aufzuarbeiten. Eine Lebensenttäuschung, viele Menschen sind auch krank und haben natürlich Trauer, den will ich nicht wegschieben.
Ne, Armut, es gibt so viele Sorgen, die man haben kann im Alter.
Absolut, absolut. Aber ich bin gar nicht sicher, ob arme Menschen am traurigsten sind. Bin ich gar nicht sicher. Prinzipiell ist die Verantwortung, die ich durch das Leben bekommen habe, die ist wichtig. Und ich meine, ich habe auch Kinder und Enkelkinder, ich bin auch für die stark. Ja? Ich will ja nicht, dass sie traurig, arm und das Gefühl haben, sie werden nicht geliebt. Und das, was mir natürlich hilft, ist eine Liebesfähigkeit, eine gewisse, ja. Also ich liebe eigentlich alle jungen Menschen.
Das spürt man. Ganz zum Schluss noch eine Bitte. Könnten Sie den Satz einmal so kompakt vervollständigen? Wir alle können Gesellschaft besser machen, indem...
Wir können unsere Gesellschaft besser machen, indem wir mit unseren Nachbarn beginnen zu reden, indem wir uns in Gruppen zusammenschließen und indem wir unsere politischen Ziele nicht verraten, sondern nötigenfalls auch auf der Straße sie verteidigen.
Das sind wunderbare Abschlussworte. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke und weiterhin ganz viel Entschlossenheit und Hoffnung und Erfolg und Kampflustigkeit, kann man das so nennen?
Und Energie.
Und Energie.
Ja, die Energie kommt eigentlich, wenn man sich aufmacht zu gehen.
Danke, Monika Salzer.
Danke auch.
Gesellschaft besser machen. Eine Podcast-Produktion der Körber-Stiftung. Projektleitung Amira Naumann. Moderation und Redaktion Mushta Scherzada. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne und lasst eine Bewertung da.